Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch die berühmte Frage stellen: Wie geht es dir? In dieser letzten Zeit haben wir schon öfters erfahren, wie schnell es von gut zum nicht gut wenden kann. Ja, uns geht es sehr unterschiedlich. Alexander und Galina, wie geht es euch jetzt? Schon besser, ja? Schon viel besser, ja, schön. Ja, es kann in jede Richtung sich ändern, wechseln. Wer von uns zum Beispiel wurde vielleicht von jemandem vergessen oder verlassen? Vielleicht von den Eltern, vielleicht von den Kindern, vielleicht vom Ehepartner, von Geschwistern, von Freunden. Wie geht es einem dabei, wenn man verlassen wird? Und wer von uns wurde schon von Gott vergessen oder verlassen? Wer denkt oder hat schon so gedacht, dass Gott mich verlassen hat? Wie ging es dir dabei? Wie geht es dir dabei vielleicht momentan? Vielleicht bist du hier, vielleicht bist du gerade in dieser Phase oder in diesem Zustand, wo du denkst, Gott hat mich verlassen. Gott hat mich vergessen. Auch in der Bibel haben wir Menschen, die gedacht haben, Gott habe sie vergessen und verlassen. Sie fühlten sich so. Es hat sich so angefühlt. Es sah so alles danach aus. Einer davon ist der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und gerade er, mehrmals finden wir in den Psalmen, bringt diese Frage hervor: Herr, warum hast du mich verlassen? Auch unser Wochenvers spricht auch davon. Und in Psalm 13 bringt David seinen Schmerz, seine Fragen zu Gott, gerade in diesem Zusammenhang: Herr, warum? Wie lange noch? Deswegen auch dieser Psalm 13 kann man mit dieser Frage überschreiben: von Gott vergessen? Lass uns diesen Psalm lesen. Psalm 13 von Vers 1 bis 6. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohl getan hat. Wir sehen, wie Schmerz, Zweifel und auch starkes Verlangen in diesem Psalm sich miteinander eng verflechten. Und wir sehen oder können merken, dass auch Ähnliches auch wir durchgemacht haben oder vielleicht auch durchmachen in unserem Leben, wo alles so miteinander verflochten ist, auch Schmerz, auch Zweifel und auch Gottvertrauen. Durch diesen Psalm werden wir auf zwei Realitäten aufmerksam gemacht, auf zwei Wirklichkeiten oder Tatsachen. Zuerst mal auf die beobachtete Realität, das, was man beobachtet. Und dann auf die tatsächliche Realität, also das, was tatsächlich ist. Zum Beispiel, wir sehen ein Kind auf der Straße, einsames Kind, und wir beobachten. Das ist die beobachtete Realität. Das Kind ist alleine, kein Erwachsener, niemand ist mit dem Kind da. Es sieht nicht danach aus, dass dieses Kind Eltern hat, also die Eltern sieht man nicht. Wahrscheinlich hat das Kind die Eltern nicht oder vielleicht die Eltern vernachlässigen ihre Pflichten. Vielleicht haben die Eltern sogar das Kind verstoßen. So sieht es danach aus. Das Kind ist allein auf der Straße. Die tatsächliche Realität ist aber, kann anders sein. Das Kind hat Eltern und die Eltern sind zu Hause und sie haben das Kind nicht verstoßen, sondern das Kind ist einfach unerlaubt auf die Straße gegangen. So unterschiedlich kann sein die beobachtete Realität, das, was man beobachtet, und das, was tatsächlich ist, die tatsächliche Realität. Von David dürfen wir heute lernen, wie wir mit diesen Realitäten umgehen können oder sollen. Wenn ich sehe und denke und fühle, dass Gott mich verlassen und sogar vergessen hat, was mache ich dabei? Also wenn ich sehe, Gott hat mich vergessen und ja, ich denke, Gott hat mich verlassen, wie verhalte ich mich dann? Was tue ich dann? Oder womit tröste ich mich in solchen Situationen oder in solchen Zuständen? Aus diesem Psalm wollen wir von David lernen, wie wir klagen können, wie wir bitten sollen oder beten und wie wir vertrauen sollen. Also wir können von David lernen, zu klagen, zu bitten und zu vertrauen. Wir wollen von David lernen, zu klagen. So beginnt der Psalm mit Klagen. Man könnte das, was wir von David lernen wollen, könnte man so benennen: Klage vor Gott. Ja, tu das. Bring deine Klagen zu Gott. Klage vor Gott, aber klage Gott nicht an. Klage zu Gott, aber klage Gott nicht an. Wir sehen aus dem Psalm, David geht es nicht gut. Wenn man ihn fragen würde, David, wie geht's dir? Dann würde er sagen, nicht gut. Da ist Unsicherheit in der Beziehung zu Gott. Gott hat mich vergessen. Da ist innere Unsicherheit und Selbstzweifel. Ich bin bedrückt von Sorgen und Kummer. Und da ist Unsicherheit von außen her, von Feinden bedroht. Da gibt es Feinde, die mich bedrohen. Ja, David wird sagen, nein, mir geht es nicht gut. Also die einzige logische Schlussfolgerung für David in dieser Situation, in diesem Zustand: Gott hat mich vergessen und vielleicht sogar verlassen. Viermal wird hier in diesem Psalm die Frage, wie lange, an Gott gerichtet. Eine Frage nach der anderen, also viermal. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Erste Frage. Zweite Frage: Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Die dritte Frage: Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Und dann die vierte Frage, gleich danach: Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Nun, diese Frage, wie lange, das ist eine rhetorische Frage. Das ist nicht unbedingt, dass David jetzt eine konkrete Antwort darauf haben möchte. David geht es nicht um eine konkrete Zeitangabe. Er will nicht wissen, wie lange noch, ein Tag oder ein Monat oder ein Jahr wird das so gehen. Mit der Frage, wie lange, drückt David seinen Schmerz und seine Verzweiflung darüber aus, wie es ihm momentan geht. Und das geht ihm überhaupt nicht gut. Gott hat mich vergessen, mir geht es innerlich schlecht. Auch von außen werde ich bedroht. Wie lange noch? Ich kann nicht mehr. Kennen wir das? Ist diese Frage uns nicht bekannt? Mir ist sie sehr bekannt. Ich kann nicht mehr. Schlimmer geht's nicht mehr. Das ist diese Frage, wie lange? Das ist eine Frage nach dem Sinn. Das hat doch keinen Sinn, sagt man oft. Es ist eine Frage nach der Bedeutung. Ich verstehe die Bedeutung von dem Geschehen nicht. Das ist eine Frage auch nach der Erlösung, nach der Befreiung. Wann wird es endlich ein Ende haben? Wann hört es endlich auf? Wie lange noch? Es ist offensichtlich, David kommt mit der beobachteten Realität nicht klar. Er kommt nicht zurecht. Und was beobachtet er? Was kann er sehen? Er beobachtet, Gott hat sich zurückgezogen. Gott hat mich vergessen. Gott hilft nicht mehr. Gott wirkt nicht mehr so wie früher. Früher habe ich nur einmal gebetet und gleich kam die Antwort. Und jetzt bete ich schon so lange Und da kommt keine Antwort zurück. Und ich komme mit mir selbst nicht klar. Ich habe Angst vor dem Feind, der mich schaden möchte. Also das alles kann David beobachten. Er kann das sehen. Und daraus zieht er natürlich seine Schlüsse. Und genauso machen wir auch. Wir beobachten unsere beobachtete Realität und wir ziehen Schlüsse daraus. Das Problem ist, dass das, was wir beobachten, kann uns tatsächlich viel Schmerz und Sorgen bereiten. Das stimmt, so ist es. Es ist so real, es ist so ausweglos und es ist so sinnlos. Also das macht uns große Sorgen. Das ist, ich denke, kein einziger von uns kann damit so leicht umgehen. Jedem von uns bringt es viel Sorgen und wir brauchen Kraft, um damit richtig umzugehen. Und zunächst spielt es überhaupt keine Rolle, ob unsere Beobachtungen begründet oder realistisch sind. Oder vielleicht wir übertreiben in etwas, in der unsere Deutung oder unser Verständnis. Das spielt zuerst mal überhaupt keine Rolle. Das, was wir sehen, das, was wir beobachten und worauf wir Schlüsse ziehen, das ist für uns real. Das erleben wir, das sehen wir, das hören wir, das spüren wir. Und niemand kann mir sagen, dass es anders ist. Und hier, gerade in solchem Zustand, diesen Zustand kennt David. Er ist in diesem Zustand, er befindet sich darin. Ich muss staunen, wenn man so über diesen Psalm liest. Vor 3000 Jahren wurde er geschrieben. Und als ob er aus unseren Reihen stammt, aus unserer Zeit kommt. Genau das wird angesprochen, was auch wir heute, jeder von uns, mehr oder wenig erfährt und durchmacht. Und hier können wir von David einiges lernen. Was mache ich, wenn ich in solchem Zustand bin? Das, was ich beobachte, ist schlecht. Macht keinen Sinn. Ich habe keine Kraft mehr. Es macht mir Angst. Ich bin total in der Sackgasse. Wir können von David lernen, hier zuerst mal die richtige Adresse zu nutzen. Gott. Gott ist die richtige Adresse. Gehe mit deinem Schmerz, mit deinen Fragen, mit deinen Gefühlen, wende dich an Gott. Er ist die richtige Adresse. Wir können von David lernen, das richtige Format zu verwenden. Ja, ich gehe zu Gott. Mit welchem Format? Wie präsentiere ich meine Fragen oder meine Gefühle? Das richtige Format ist ehrlich und aufrichtig. Ja, ehrlich und aufrichtig. Keine Maske tragen. David nimmt seine Masken ab. Es geht ihm nicht um einen frommen Schein. Er denkt nicht darüber, oh, ich kann dir sowas nicht schreiben. Ich bin ja König und ich bin ja gläubig. Ich bin ja ein Vorbild für andere. Wenn er wüsste, dass dieser Psalm tausende von Jahren gelesen wird von Millionen von Menschen, vielleicht hätte es ihm noch mehr Sorgen gemacht. Aber eigentlich nicht. David zieht hier keine fromme Maske an. Was werden die Leute über mich denken, wenn ich jetzt plötzlich weine? Eigentlich der König David ist der größte König Israels und er ist der König, der am meisten geweint hat. Das können wir in den Psalmen ganz besonders heraushören. Der König, der am meisten geweint hat. David legt die Masken ab. Er kommt mit Gott zu Gott mit seinen Fragen. Das können wir von ihm lernen. Also richtiges Format verwenden, ehrlich und aufrichtig. Das nächste, was wir von ihm lernen wollen oder können, keine Wut oder kein Zorn auf Gott. Also nicht auf Gott, über Gott zürnen, wütend werden über Gott und Gott anschreien, anklagen, als ob er etwas Falsches gemacht hätte, Ungerechtes. Nein, dafür kennt David Gott doch zu gut. David weiß ganz genau, Gott ist absolut weise, er ist absolut gerecht, er ist absolut gnädig. Und Gott hat noch nie einen Fehler gemacht, das weiß David. Über welchen Fehler Gottes sollte David nun mit Gott jetzt zürnen? Vor Gott klagen? Ja. Gott anklagen? Nein. David schreit zu Gott? Ja. Aber er schreit Gott nicht an. Auf keinen Fall. Das sehen wir überhaupt nicht im Psalm, besonders weiter, weitere Verse. Auch in allen anderen Psalmen, wo es so aussieht, als ob Gott, als ob David auf Gott, über Gott zürnt und seine Wut ausgießt. Im selben Psalm, ein paar Verse danach, vielleicht sofort danach, sehen wir ein tiefes Vertrauen zu Gott, tiefe Demut und wiederum tiefen Glauben. Dies alles können wir von David lernen. Wir lernen von David zu klagen. Klage vor Gott, aber klage Gott nicht an. Das Zweite, was wir von David aus diesem Psalm lernen dürfen, zu bitten. Bitte Gott, aber denk nicht nur an dich. Verse 4 und 5 lesen wir. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Nachdem David seinen Schmerz über seine Zustände vor Gott ausgesprochen hat, zum Ausdruck gebracht hat, richtet er seine Bitten zu Gott, an Gott. Auch hier sehen wir, dass David weder zornig noch wütend auf Gott ist. Wenn man auf jemanden wütend ist, wird man keine wichtigen Bitten an die Person richten. An die Person, über die man wütig und zornig ist, richtet man keine wichtigen Bitten. Aber gerade das tut David, weil er ist weder wütend noch zornig über Gott. David bittet Gott eigentlich um zwei Anliegen. Das erste Anliegen lautet, schau her und erhöre mich. Und das zweite, erleuchte meine Augen. Alles andere ist dann so im Zusammenhang oder wozu er das bittet. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, das erste Anliegen. David weiß, an wen er seine Bitte richtet. Und er sagt, er spricht den Herrn an. Er richtet seine Bitte an den Herrn. Weil es groß geschrieben ist, Herr, das bedeutet im Hebräischen Yahweh, der Bundesname Gottes. Schau her und erhöre mich, o Yahweh, mein Gott. Das ist eine ganz besondere Beziehung zu Gott, wird hier zum Ausdruck gebracht. Das ist der Bundesname Gottes. Und David sagt hier, mein Gott, das ist das Schönste hier in diesem Satz. Mein Gott, schau her, erhöre. Ja, ich denke, du hast mich vergessen. Und es geht mir schlecht. Und in vielen komme ich nicht klar. Wie lange noch? Wie lange wird das noch dauern? Mein Gott. Das ist das Wunderbare. Die Beziehung zu Gott, sie bleibt erhalten. Sie ist nicht angeknackst. Sie ist nicht gebrochen. Sie ist nicht verloren gegangen. Gott ist kein fremder Gott für David. Das ist eine enge Beziehung zu Gott, sieht man ganz deutlich. David möchte, dass Gott seine Bitten erhört oder seine Bitte erhört. Und für ihn ist wichtig, dass die Beziehung muss klar sein. Ja, Herr, Yahweh, du bist mein Gott. Das ist die Beziehung. Du bist mein Gott. Und ich bitte dich, erhöre mich, schau her und erhöre mich. Der zweite Anliegen, erleuchte meine Augen, das ist eigentlich das Anliegen. Dieses erhöre, schau her und erhöre mich, das ist fließt in dieses zweite hinein. Was soll Gott erhören? Erleuchte meine Augen. Das ist die Bitte von David. Das ist die eigentliche Bitte. Lass mich wieder froh werden, heißt dieses erleuchte meine Augen. Oder lass mich wieder neuen Mut fassen. Vielleicht, ja, dieses aus der Depression rauskommen. Lass mich erleuchte meine Augen, damit ich wieder Licht sehe, nicht nur Dunkelheit vor mir. David bittet nicht, und das ist sehr, sehr für uns wichtig, David bittet nicht um Erleichterung der Umstände. Das ist aber, was wir am meisten beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es oft so. Wenn ich Probleme zu Gott bringe, dann bitte ich, dass Gott die Probleme löst, die Umstände löst. Ob es Gesundheit ist oder irgendwelche noch Beziehungsprobleme oder noch etwas, Corona jetzt, Umgang mit ganzen Pandemie und, dass Gott die Umstände auflöst. Aber David bittet hier nicht um die Umstände, sondern er bittet um Mut und Belebung seiner Seele. Erleuchte meine Augen, das ist die Bitte. Belebe meine Seele. Gib mir Mut, mach mir Mut, ermutige mich. Das ist eine sehr, sehr große Sache, die wir eigentlich lernen können bei David. Nicht einfach bitten, um Umstände zu verändern, sondern bitten, dass Gott Mut und Belebung der Seele schenkt. Und wieso und wozu, besonders wozu bittet er das? Dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Das kann bedeuten, dass ich nicht sterbe. Das kann auch bedeuten, dass ich nicht mutlos und niedergeschlagen bleibe. Nicht, dass ich in diesem Verzweiflungsloch drin bleibe und nie rauskomme. Das kann auch das bedeuten. Weiter, wozu bittet er diese Erleuchtung seiner Augen, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Also David bittet um erleuchtete Augen, damit seine Feinde nicht triumphieren über seine Sünden und seine Schwächen, über seine Niederlagen. Hier müssen wir ein bisschen tiefer nachdenken. Warum? Worum geht es hier David überhaupt? Was bittet er eigentlich von Gott? Also nochmal, David geht es schlecht, innerlich und äußerlich. Er fühlt sich von Gott und Menschen verlassen und er klagt vor Gott, aber er klagt Gott nicht an. Er schüttet sein Herz vor Gott aus und er bittet um Erleuchtung oder um erleuchtete Augen. Damit was geschieht? Damit er nicht mutlos bleibt und damit David durch seine Schwäche dem Feind keinen Anlass gibt, über ihn zu triumphieren oder wie er sagt, zu frohlocken. Nun ist das alles, worum es David geht. Wenn wir David etwas näher kennen aus der Bibel, dann werden wir sagen, nein, das ist nicht alles. In diesem Psalm mag sein, sieht so aus, als ob das ja nur darum geht. Aber David geht es um mehr. David geht es nicht nur um sein eigenes Wohlergehen, auch nicht um seine Ehre, so sein Ehrgeiz. Was werden die Menschen, was wird der Feind über mich denken? Davids Anliegen, dass seine Feinde über ihn nicht frohlocken sollen, finden wir mehrmals in den Psalmen. Es gibt auch Lieder dazu, Gedichte, damit der Feind nicht frohlocket über mich. Zum Beispiel ist ein gut bekanntes Lied. Sein Anliegen ist ja, die Feinde sollen nicht, dürfen nicht über ihn frohlocken. Jedes Mal aber, wenn dieses Anliegen David bringt, also die Feinde dürfen nicht über mich frohlocken, das wird verknüpft daran, dass David sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Also David hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt und aus diesem Grund dürfen die Feinde über David nicht frohlocken. Also David geht es nicht nur um sich selbst. Ihm geht es auch dabei um etwas Größeres, nämlich um die Ehre Gottes. Was werden die Feinde über Gott denken? Man könnte diesen Gedanken so mit den Worten Davids umformulieren, als ob David gesagt hätte, Herr, ich vertraue auf dich, das weißt du. Und das wissen alle. Auch meine Feinde wissen es, dass ich auf dich vertraue. Wenn ich aber wanke und falle, werden sie nicht nur über mich frohlocken, sondern sie werden auch über deine Ehre sich lustig machen. Und das, Herr, darf nicht geschehen. Deswegen erleuchte meine Augen, damit das nicht geschieht, damit ich nicht wanke, damit ich nicht mutlos bleibe, damit ich nicht so bleibe, wie ich momentan bin, damit der Feind keinen Grund hat, über mich zu lästern und Herr, über dich, weil der Feind weiß, ich vertraue auf dich. Auch hier keine Spur von Wut oder Unzufriedenheit mit Gott. David ist um die Ehre Gottes besorgt. Und hier, jetzt können wir vielleicht David ein bisschen mehr verstehen, dass er wirklich der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Oder wieso er der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Weil David ging es um Gott sehr, sehr viel in seinem Leben. Nicht in erster Linie um sich selbst, oh nein. Deswegen lesen wir auch in den Psalmen, wie David ein Beispiel, Vorbild für uns ist, wie man Buße tut vor Gott. Ja, David hat Sünden begangen, schwerwiegende Sünden. Und er hat Buße getan, die bis heute für uns als als Vorbild, als Format dienen könnte. Hier lernen wir von David zu bitten. Bitte Gott, aber denk nicht nur an dich, sondern vielmehr an die Ehre, denk an die Ehre Gottes. Von David lernen wir zu klagen, klage vor Gott, aber klage Gott nicht an. Wir lernen von David zu bitten, bitte Gott, aber denk nicht nur an dich. Sei um die Ehre Gottes mehr besorgt als über dein eigenes Wohlergehen. Und wir wollen von David lernen, Gott zu vertrauen. Das wollen wir auch. Vertraue auf Gott. Mache dein Vertrauen aber nicht abhängig von seinen Geschenken. Vertraue auf Gott, ja. Aber mach dein Vertrauen nicht davon abhängig, was Gott dir geben wird oder gegeben hat oder gibt oder momentan gibt, von seinen Gaben und Geschenken. Im 6. Vers sehen wir, wie die Irrwege der Seele und der Aufstand der Gefühle, alles wird so in die richtige Position gebracht. Da kommt so innerlich eine gewisse hoffnungsvolle Ordnung hinein, obwohl äußerlich hat sich nichts verändert. Ich aber vertraue auf deine Gnade, sagt David. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die Zweifel und Bedenken über die Beziehung zu Gott sind verschwunden im 6. Vers. Die sind nicht mehr da. Herr, warum hast du mich vergessen? Oder wie lange ist noch? Und jetzt, ich vertraue auf deine Gnade. Ich frohlocke über dein Heil. Herr, du tust mir wohl. Auch die Unsicherheit und die Mutlosigkeit im Umgang mit den eigenen Schwächen sind auch verschwunden, sind auch weg. David bringt die tatsächliche Realität zur Geltung. Er hebt sie hervor. Gott ist die tatsächliche Realität. Gott selbst. Nicht, was wir über Gott denken oder was wir fühlen von Gott. Nicht das ist die tatsächliche Realität. Nicht mal das, was wir über Gott glauben, ist die tatsächliche Realität. Unser Glaube kann sehr eingeschränkt sein. Wir können etwas glauben, was gar nicht stimmt, über Gott glauben. Oder umgekehrt, wir glauben zu wenig. Und das ist sehr, sehr beschränkt, was wir glauben. Das kann sein. Also nicht mal unser Glaube ist die tatsächliche Realität, sondern das, was Gott oder wer Gott tatsächlich ist. David stellt die tatsächliche Realität über die beobachtete Realität. Das macht David im 6. Vers. Und was geschieht dadurch? Schauen wir nochmal die Verse. In den Versen 2 bis 3 hat David 4 Fragen an Gott gerichtet. Hat er Antworten auf seine Fragen bekommen? Wurden ihm seine Fragen beantwortet? Eigentlich nicht. Die Fragen sind immer noch da. Hat sich was verändert? Sind die Feinde jetzt verschwunden? Auch nicht. In Psalmen sehen wir das nicht. Wie kommt er aber zu diesen hoffnungsvollen und starken Gedanken im 6. Vers? Wie kommt David dahin? Ist das eine einfach so Einbildung sich selbst, so eine Gehirnwäsche, die er hier vollzieht? Das glaube ich nicht, denn wir kennen David auch sehr gut aus der Bibel. David war kein so ein selbst eingebildeter Mensch. Was hat sich bei David verändert im 6. Vers? Da hat sich was verändert. Was? Sind seine Gefahren verschwunden oder haben seine Feinde ihn in Ruhe gelassen? Eigentlich nicht. Ist seine innere Unsicherheit nicht mehr vorhanden? Was ist anders geworden? Und gerade darin können wir von David wieder viel lernen in diesem Psalm. Wie man die tatsächliche Realität über die beobachtete Realität steht. Wie man das macht. Ja, wir haben diese zwei Realitäten. Das, was wir beobachten und was tatsächlich ist. Tatsächliche Realität ist Gott. Wie stelle ich jetzt die tatsächliche Realität über die beobachtete Realität, über das, was ich erlebe, was ich sehe, was ich beobachte, über meine Schlussfolgerungen? Oder wie man mit der beobachteten Realität umgeht, weil man die tatsächliche Realität kennt. Das können wir von David lernen. Zum Beispiel seine Beobachtung. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Das ist seine Beobachtung. Gott hat mich vergessen. Jetzt will er nur wissen, wie lange. Oder ja, seinen Zweifel, seinen Schmerz bringt er, seine Enttäuschung bringt er zum Ausdruck. Die Tatsache aber ist, Gott hat dich überhaupt nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Nirgendwo steht, dass Gott jemanden vergisst. Hat Gott schlechtes Gedächtnis? Das wohl nicht. Können wir nicht Gott schlechtes Gedächtnis vorwerfen. Und schon gar nicht hat er dich ganz vergessen. Er sagt, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Die Tatsache ist, Gott hat dich nicht vergessen, auch überhaupt schon gar nicht ganz. Noch eine Beobachtung, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Auch eine Beobachtung, Gott hat sich zurückgezogen von mir. Ich erlebe Gott nicht mehr so wie früher. Ja, es ist möglich, dass Gott sein Angesicht vor dir zeitweise verbirgt. Man kann dieses verbirgt auch in Anführungszeichen nehmen. Aber es muss nicht heißen, dass du daran schuld bist. Es kann heißen, aber muss nicht. Es muss auch nicht heißen, dass Gott gegen dich etwas hätte und deswegen hat er sich zurückgezogen. Auch das muss nicht sein. Es ist auf jeden Fall sein gnädiges und weises Handeln in deinem Leben, dir zugute. Dir zugute. Ja, es ist möglich. Wir haben in der Schrift solche Fälle, Beispiele, wo Menschen Gottes sich so gefühlt haben, von Gott irgendwie, Gott hat sich zurückgezogen, von Gott verlassen. Das kann aber nicht bedeuten, dass Gott dich verlassen, tatsächlich verlassen hat, weil Gott gerade das konkret versprochen hat, dass er dich niemals verlassen wird. Den Vers aus Hebräer 13, Vers 5 hat Arnold heute schon zitiert. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist die Zusage Gottes. Und du sagst, Gott hat mich verlassen. Der einzige Gerechte, den Gott tatsächlich verlassen hatte, das war Jesus Christus am Kreuz. Jesus Christus war der einzige gerechte Mensch, der von Gott tatsächlich verlassen wurde. Die Tiefe dieser Verlassenheit können wir Menschen niemals erfahren, auch nicht verstehen, auch nicht begreifen. Aber wir können ein bisschen ahnen, wo die Sünden der ganzen Welt auf Christus lagen und Gott sein Antlitz weggedreht hat von seinem geliebten Sohn und hat ihn verlassen. Und dann kam dieser Schrei von Jesus und er zitiert den Psalm David, 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat es tatsächlich gestimmt. Bei uns, das stimmt nicht, dass Gott uns tatsächlich verlassen hat. Seine Kinder verlässt er niemals und ganz, schon überhaupt nicht mal, nicht ganz. Mehr darüber werden wir auf der Bibelstunde dann über diesen Psalm dann sprechen heute. Das ist ein sehr, sehr großes Thema von Verlassenheit von Gott und darüber dann auf der Bibelstunde. David richtet seinen Blick auf die tatsächliche Realität. Das macht er. Also er blickt auf die Gnade Gottes. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Also Gottes Gnade, das ist, worauf David seinen Blick richtet. Das Schöne ist, David kennt die Gnade Gottes. Er kennt sie. In einem anderen Psalm sagt er, deine Gnade ist besser als Leben. So spricht er über Gottes Gnade. Sie ist besser als Leben, selbst das Leben. Und er sagt, ich vertraue auf deine Gnade. Ja, ich kann gar nichts verstehen. Und ich bin schon gar nicht würdig, dass du jetzt mich so besser behandeln solltest. Aber ich vertraue auf deine Gnade. Ich weiß, du bist gnädig. Und ich vertraue, da setze ich mein Vertrauen darauf. Gottes Heil, das ist die tatsächliche Realität, die David hier hervorbringt. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, in deiner Rettung. Und David kennt das Heil Gottes. David kennt die Rettung Gottes. Und Gottes Handeln bringt er hervor. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. David weiß, Gott ist gut, auch wenn es mir schlecht geht momentan, auch wenn ich gar nichts verstehe. Aber Gott ist gut. Darauf setze ich jetzt mein Vertrauen. Also die tatsächliche Realität ist Gott selbst. Er ist unveränderlich, er ist immer derselbe, er macht keine Fehler. Ja, seine Handlungen und seine Gaben, sie können sich ändern. Sein Umgang mit uns, er ändert sich natürlich. Sie können aber auch von uns unterschiedlich aufgefasst und gedeutet werden. Manchmal sagen sie, oh, das ist so schön, und in den Augen Gottes ist es überhaupt nicht schön. Oder umgekehrt, das ist wirklich nichts. Und in den Augen Gottes, das war gut. Das sehr oft erfahren wir so, dass unsere Einschätzungen nicht immer korrekt sind. Aber Gott selbst ist unveränderlich. Sein Handeln oder sein Umgang mit uns kann sich ändern, entsprechend seiner Weisheit, seiner Gnade, seiner Liebe zu uns. Aber er selbst ist unveränderlich. Gott ist die tatsächliche und beständige Realität, die sich niemals ändert. Deswegen vertraue ihm, unabhängig von seinen Geschenken und Handlungen, unabhängig davon, wie er momentan mit dir umgeht. Trotzdem vertraue auf ihn. Das ist die höchste Stufe oder Schule des Glaubens, ihr Lieben. Das ist die höchste Schule des Glaubens. Gott zu vertrauen, unabhängig von seinen Gaben, unabhängig von seinen Geschenken. Tut Gott mir viel Gutes? Oh Herr, ich vertraue dir. Jetzt plötzlich kommen Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und was? Mein Vertrauen ist futsch, ist weg, wie eine Seifenblase. Das ist kein großer Glaube. Vielleicht ist es überhaupt kein Glaube. Glaube ist, ich vertraue Gott, weil er Gott ist, nicht weil er mir gute Dinge schenkt. Das ist die höchste Schule des Glaubens. Und genau das macht David. Genau das. David geht es nicht gut, die Situation hat sich nicht gebessert, aber er trifft eine konkrete Entscheidung. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Das ist seine Entscheidung. Ich vertraue auf seine Gnade, ich frohlocke über sein Heil und jetzt, was werde ich jetzt machen? Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Gott hat doch noch gar nichts getan für David jetzt in diesem Psalm. Alles ist noch da geblieben. David aber beginnt schon zu singen. David vertraut Gott unabhängig von Gottes Geschenken und unabhängig von seinen Handlungen. David setzt sein Vertrauen auf die Gnade Gottes. Er freut sich über die Rettung durch Gott und er singt dem Herrn, weil Gott gut zu David ist, obwohl momentan sich noch nichts verbessert wurde. Weil David erkennt die Realität. Der Herr hat mir wohlgetan. In Psalm 116, Vers 7 steht geschrieben, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Interessant, die Seele ist unzufrieden, sie ist niedergeschlagen, vielleicht verstört. Der spricht zu seiner eigenen Seele, sei nun wieder zufrieden. Warum? Denn der Herr tut dir Gutes. Ja, wo ist denn dieses Gutes? Das ist unser Fehler. Wir glauben nicht, dass Gott gut ist. Wir glauben nicht immer. Aber Gott ist immer gut, egal wie es uns dabei geht. Das ist Glaube. Genau das wollen wir von David lernen. Vertraue auf Gott, mache dein Vertrauen aber nicht abhängig von seinen Geschenken. Nun, wir gehen langsam zum Schluss. Um von David lernen zu können, ist eine Sache noch absolut notwendig. Kennst du die Gnade Gottes persönlich? Kennst du das Heil, die Rettung Gottes persönlich? Hast du das Heil Gottes erfahren, erlebt. Nicht nur weißt du, dass es gibt, dass es das Heil gibt oder weißt du, dass es Gott gibt. Nicht das ist gefragt, sondern kennst du das Heil, die Rettung Gottes persönlich? Hast du sie selber ergriffen? Hast du sie selber erlebt, erfahren? Die Rettung durch Jesus Christus, die größte Rettung für Menschen, die einzige Rettung. Es gibt keine andere Rettung als nur die Rettung durch Jesus Christus. Nur dann wirst du von David lernen können, in den Krisen des Lebens wachsen zu können und nicht da unten zu bleiben. Und deswegen komme zu Jesus persönlich, komme du. Nicht über deine Frau oder über deine Eltern, Großeltern, über deine Familie oder ja, meine Kinder sind alle gläubig, das ist schön und gut. Komme du zu Jesus. Komm du zu Christus. Erfahre du die Rettung durch Jesus Christus. Deswegen komm zu Jesus persönlich und du wirst seine Rettung, du wirst das Heil Gottes nicht nur beobachten können, nicht nur von der Seite anschauen, sondern du wirst es selber erfahren. Und du darfst es jetzt beim Beten machen, du darfst auch zurückbleiben und auf uns zukommen und sagen, ja, ich will zu Gott, ich will mich bekehren, ich will das Heil Gottes erfahren. Was soll ich machen? Geh nicht weg, ohne diese Gnade und das Heil Gottes nicht nur beobachtet, sondern auch persönlich und tatsächlich kennengelernt zu haben. Wie David gehen auch wir durch verschiedene Krisen in unserem Leben. Innerlich verwirrt und verunsichert, äußerlich bedroht und verängstigt. Und wir wollen von David lernen. Klage vor Gott, aber klage Gott nicht an. Schrei zu Gott, aber schrei nicht auf Gott. Bitte Gott, aber denk nicht nur an dich, denk auch an die Ehre Gottes. Und vertraue auf Gott, mache dein Vertrauen aber nicht abhängig von seinen Geschenken. Vertraue seiner Gnade, freue dich über sein Heil und singe ihm, auch wenn du keine Erleichterung momentan beobachten kannst. Sei dir sicher, Gott hat dir wohlgetan. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, hilf uns von David zu lernen, zu klagen, zu bitten und dir zu vertrauen. Amen.